Brüder und Schwestern, letzte Woche begann Pastor Peter eine Serie von Predigten über das Buch Hagaja. Dieses Buch erzählt von einer schwierigen Zeit, als Israel dem Tempel unter Gefahren und Schwierigkeiten von außen und im Zweifel und Kampf mit inneren Schwächen baute. Heute möchte ich über eine andere historische Periode sprechen. Eine Zeit, als die Apostel begannen, die Kirche Gottes zu bauen. Auch sie bauten die Kirche unter ähnlichen Umständen auf. Unglaubliches Wachstum wurde von unglaublichen Gefahren begleitet. Und alles Neue kämpfte unerbittlich gegen das alte Vergangene. Jesus Christus beauftragte einen eigenen Menschen, die Kirche zu bauen, die ewig existieren und sich über die ganze Erde ausbreiten sollte. Kein König, kein Präsident mit armen Ministern und Ähnlichem kam einer so schwierigen Aufgabe näher. Aber 12 Männer ohne weltliche Macht und gebildet, nicht mutig, nicht reich, haben es geschafft. Alles, was sie hatten, waren ihre Kleider und Sandalen. Aber der Heilige Geist verwandelte all ihre Mängel in Vorteile. Gott bedeckte ihre Schwächen mit seinem Überfluss. In der Apostelgeschichte lesen wir: Daher empfingen viele von ihnen das Wort bereits willig und ließen sich taufen. Und an jenem Tag wurden etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Sie verhalten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und im Gebet. Und es kam Furcht aber jede Seele. Und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel in Jerusalem. An dem Tag, als die Apostel den Heiligen Geist empfingen, der auf sie herabkam, begannen sie, das Wort Gottes zu predigen. An einem Tag überwanden sie die Angst, die sie zuvor gelähmt hatte. An einem Tag überwanden sie die sprachliche Barriere, sodass Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt sie verstanden. Schließlich gelang sie ihnen, das Härteste in dieser Welt zu erweichen, das Herz des Menschen. In einem Tag wurden 3000 Menschen getauft. Wenn man darüber nachgedacht, stellt sich die Frage, wie das praktisch möglich war. Einmal war ich bei einer Taufe, bei der vielleicht 20 Menschen getauft wurden. Es dauerte ziemlich lange. Ein Becken, eine Taufstätte, das erfordert viel Zeit. Ich bin sicher, dass die Kirche diese Aufgabe bewältigen konnte, weil es viele Taufbecken für rituelle Waschrungen rund um den Tempel gab. Und die Apostel waren nicht allein. In Apostelgeschichte, 1. Kapitel, steht, dass neben den Aposteln 120 Menschen waren. Wahrscheinlich taufen auch diese Menschen. Der Dienst der Kirche ist der Dienst vielen, nicht nur einzelnen Personen. Jesus wählte 12 Apostel, aber vor Pfingsten waren es bereits 120 Menschen. Nach der Predigt der Apostel wuchsen diese 120 Menschen um weitere 3000. Ein schlüssiger Faktor für das Wachstum ist die Bereitschaft der Menschen, Gott zu dienen. Jeder von uns kann sich fragen, was kann ich für die Gemeinde tun? Welche Gabe hat Gott mir gegeben, um sein Reich in der in der Welt zu verbreiten. Um 5000 Menschen mit 5 Broten zu speisen, müssen zunächst diese 5 Brote vorhanden sein. Aber es müssen auch Menschen bereit sein, diese Brote zu verteilen. Ein weiterer Wachstumsfaktor sind Schwierigkeiten. Gott erlaubt Schwierigkeiten in der Sache, um Entwicklung zu ermöglichen. Nehmen Sie zum Beispiel das Auftreten von Diakonen im 6. Kapitel der Apostelgeschichte. Die erste Kirche half den Armen, insbesondere half sie Waisen und Witwen. Aber die Apostel kamen damit nicht zurecht. Dadurch entstand Unmut unter den Witwen. In der Bibel ist Unmut ein schreckliches Feind von Gottes Volk. Unmut ist eine Massenvernichtungswaffe. Wegen des Unmuts konnten die Juden 14 Jahre lang nicht in verheißene Land gelangen. Unmut zerstört Familie, Länder und Kirchen. Es ist das direkte Gegenteil von Dankbarkeit. Und Gott half ihnen, diese Krise zu überwinden. So wurden die ersten Diakone gewählt. Denken Sie darüber nach, dass der gesamte moderne diakonische Dienst und ein großer Teil aller Wohltätigkeitsarbeit auf der Welt entstanden sind, weil einige ältere Frauen weniger Essen bekamen als andere. Gott kann sogar unsere Mängel nutzen, um seinen Dienst zu erweitern. Wenn Sie sehen, dass etwas um sich herum nicht gut genug läuft, ist das kein Grund zum Klagen oder Unzufriedenheit. Es zeigt uns, dass wir das eine oder andere Problem angehen müssen. Und wenn Sie ein Problem sehen, beten Sie zu Gott, dass er zeigt, wie es gelöst werden kann. Übrigens werden Mängel oft von Menschen bemerkt, die Gaben für den Dienst haben. Gott half den Aposteln nicht nur, die Komplexität zu lösen, die dort war, sondern brachte auch den Dienst auf eine neue Ebene. Die erste Diakone verteilt nicht nur Essen, sondern wurden auch Evangelisten. Stephanus und Philippus werden besonders in den Seiten der Bibel erwähnt. So sehen wir, dass die erste Kirche an einem Tag um mehr als 20-fache wuchs. Und jetzt standen die Apostel vor der Frage, wie sie, all diese Menschen, könnten geistlich zu wachsen. Wie man wahre Anbetung durchführt. Und hier sehen wir 4 Hauptelemente des Gottesdienstes. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, das Abendmahl des Herrn und Gebete. Diese Elemente des Dienstes sind heute die Grundlage für die Entwicklung der Kirche Christi. Sie war in der Lehre der Apostel. Das Wichtigste in der Kirche ist die Lehre der Apostel. Wir alle nennen uns Christen. Dies ist ein sehr wichtiger Name, aber wir ist entstanden. Das Wort Christen tauchte erstmal in Antiochien auf und ist in der Apostelgeschichte 11. Kapitel aufgezeichnet. Ein ganzes Jahr lang kamen sie in der Kirche zusammen und lehrten viele Menschen und die Jünger wurden erstmal in Antiochien Christen genannt. Wir nennen uns stolz Christen. Wir tragen den Namen Jesu Christi. Aber wenn wir uns der Bibel zuwenden, sehen wir, dass das Wort Christ nur 3-mal verwendet wird. In den anderen Fällen wird das Wort Jünger verwendet. Wir sind Jünger Jesu Christi. Derzeit haben die Schulen in der Schweiz Ferien. Aber bald werden die Kinder zur Schule gehen. Und sie werden dort lernen. Ein Schüler in der Schule lernt viele Stunden pro Woche. Aber stellen Sie sich vor, ein Kind kommt zur Schule, macht ein paar Fotos vor der Schule, stellt sie auf Facebook oder Instagram und erzählt allen, dass er ein Schüler der Schule ist. Das wäre eine Lüge. Aber heute gibt es viele Menschen, die nicht zur Kirche gehen, die Lehrer nicht kennen, aber sich Christen nennen. Ein Jünger Christi zu sein bedeutet, den Lehrer persönlich zu kennen. Die Ausbildung ist heute weitgehend anonymisiert. Man kann ein Lehrbuch nehmen, es lesen, sich etwas aus dem Geschriebenen merken und eine Prüfung ablegen. Ein Jünger Christi zu sein ist schwieriger. Man muss den Lehrer kennen. Seine Lehre sollte dich verändern. In Lukas Kapitel 6 lesen wir, ein Jünger steht nicht über seinen Lehrer, aber wenn er voll ausgebildet ist, wird er wie sein Lehrer sein. Ein Jünger zu sein bedeutet, seinem Lehrer ähnlich zu werden. Indem wir in uns selbst und in die Lehre achten, werden wir wie der Lehrer. Als Mose zu Gott kam, veränderte er sich sogar körperlich. Sein Gesicht strahlte. Auch heute können wir zu Gott kommen und uns verändern. Schade, dass unsere Gesichter nicht leuchten, wie das von Mose. Vielleicht wäre es dann viel einfacher für uns, den Menschen die Liebe Jesu Christi zu zeigen. Gestern aber, als ich in der Nähe ich nach Hause ging, war es dunkel. Aber Menschen kamen mir entgegen, die leuchtende Taschenlampen auf ihren Kopf hatten. Diese Menschen machten einen Abendspaziergang, aber man konnte sie weit in der Dunkelheit sehen. Heute können wir den Menschen Gott durch unsere Worte und Taten offenbaren. Gute Taten, gute Worte offenbaren den Menschen die Wahrheit über Gott. Matthäus Kapitel 5 steht, so soll eure Licht leuchtet von der Menschen, damit sie eure gute Werke sehen und euren himmlischen Vater preisen. Ein Jünger zu sein bedeutet, schwierige Lebensprüfungen zu bestehen. Der Test unseres Christentums ist das Leben selbst. Wie schön wäre es, wenn wir einfach einen Test schreiben könnten, eine Prüfung ablegen oder etwas Ähnliches machen könnten. Aber ein Christ durchläuft seine Ausbildung durch Leiden. Krankheiten, Schwierigkeiten, Verlust von Eigentum, Beleidigungen und Demütigungen sind die Lektionen, die wir überwinden müssen. In Apostelgeschichte Kapitel 14 lesen wir, durch viele Trübsale müssen wir in das Reich Gottes eingehen. Leiden und andere Schwierigkeiten unseres Lebens haben eine tiefe spirituelle Bedeutung, denn im Leben hören wir auf zu sündigen. Auch in Leiden können wir die Qualitäten zeigen, von denen wir in der Bibel oft gelesen haben. Sie war in Gemeinschaft. Die erste Kirche ballt sich in Gemeinschaft. Gott vereint die Menschen. Die Kirche ist die Versammlung der unterschiedlichen Menschen zu einer Einheit. Gestern kannten diese Menschen einander nicht, aber heute sind sie spirituell miteinander verwandt. Wir werden Brüder und Schwester, weil wir einen Vater haben. In den meisten Städten und Dörfern auf der Welt haben wir Brüder und Schwestern. Sehr unterschiedlich, aber gleichzeitig Nähe. Als ich Student war, schickte mich meine Universität zur wissenschaftlichen Konferenz nach Ostrog. Mir wurden Gelder bereitgestellt und ich konnte entweder in einem Hotel oder in einem Studentenheim übernachten. Aber ich hatte keine Lust, ins Studentenheim zu gehen. Wahrscheinlich würden dort Leute Alkohol trinken oder die Zeit auf nicht christliche Weise verbringen. Ich dachte daran, dass ich in jeder Stadt Brüder und Schwestern habe. Als man mich fragte, wo ich übernachten würde, antwortete ich selbstbewusst, dass ich in der Kirche übernachten würde. Ich war zum ersten Mal in dieser Stadt. Ich wusste nicht, wo sich die Baptistenkirche befand. Ich wusste auch nicht, ob es dort einen Platz für mich gab, war aber sicher, dass ich einen Schlafplatz finden würde. Von Passenden erfuhr ich, wo sich das Gebetshaus befand und ging dorthin. Aber es war geschlossen. Alle meine Hoffnungen hatten in einem Moment zerstört werden können. Aber Gott hatte andere Pläne. Ein paar Minuten später kam ein Bruder in die Kirche. Er sagte, dass in der Kirche keinen Schlafplatz gab, aber wenn ich wollte, konnte ich in ein nahe gelegenes Rehabilitationszentrum gehen. So verbrachte ich zwei Nächte mit Brüdern, die früher Alkoholiker und Drogenabhängige waren. Ehrlich gesagt erinnere ich mich kaum noch an die Konferenz an der Universität. Aber ich habe viel aus meinem Aufenthalt im Rehabilitationszentrum mitgenommen. In unserem Leben hatten wir nichts gemeinsam, aber es gab einen sehr wichtigen Umstand. Wir haben einen Vater. Sie waren sehr verschieden. Es gab Leute, die ihr Zuhause verloren hatten, Verbrechen begangen hatten und im Gefängnis saßen. Es gab auch solche, die nicht so tief gesunken waren, aber nach Heilung von ihrer Abhängigkeit suchten. Ein Mitarbeiter erzählte, dass viele der Neukömmlinge anfangs nichts miteinander sprachen. Ehemalige Alkoholiker redet nicht mit ehemaligen Drogenabhängigen. Beide Gruppen betrachten sich als besser als die anderen. Aber im Laufe der Zeit verschwanden diese Vorurteile. Und die Menschen wurden eine Kirche. Diejenigen, die Heilung von ihrer Abhängigkeit durch Gott erfahren hatten, wurden enge Freunde. In ihrem Beispiel sah ich deutlich, wie wichtig ist es, an Gott festzuhalten. Diejenigen, die zweifeln, verließen die Rehabilitation und wurden wieder zu Alkoholikern und Drogenabhängigen. Viele starben später an Alkohol, Drogen, AIDS oder wurden getötet. Diejenigen, die an Christus festhielten, fanden ein neues Leben. Ihre Körper veränderten sich und kehrten zur Natur zurück, die von Gott erschaffen wurde. Auch ihre Seelen veränderten sich. Sie wurden spirituell starke Christen, gründeten Familie und einige wurden sogar Pastoren. Für sie wurde die Frage des Glaubens buchstäblich zur Frage des Lebens und des Todes. Aber ist es nicht auch für uns dieselbe? Ist es nicht genauso wichtig für uns, an Christus festzuhalten? Auch wir sind Sünder und unsere einzige Rettung ist Jesus Christus. Wenn sich ein Mensch an Gott wendet, sehnt er sich nicht nur nach Einheit mit Gott, sondern sucht auch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Dieses Verlangen entspricht der Wahrheit, dass wer Gott liebt, muss auch seinen Bruder lieben. 1. Johannes Kapitel 4. Sie waren beim Brechen des Brotes. Während seines irdischen Lebens hinterließ uns Jesus nur zwei moralische Gebote. Gott mit ganzem Herzen zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Er stiftete auch zwei Rituale, die Taufe und das Abendmahl. Seit dem letzten Abendmahl nimmt die Kirche am Abendmahl teil und wird dies bis zu kommen Jesu Christus weiterhin tun. Geistig erinnert uns dies an unsere Einheit mit Jesus Christus und untereinander. Sie war auch im Gebet. Das Gebet ist ein sehr wichtiger Bestandteil des persönlichen christlichen Lebens und des Lebens der christlichen Kirche. Während des Gebets beruhigt unser Geist den Geist Gottes. Vor einer Woche haben wir einen Abschnitt aus dem Römerbrief betrachtet. Insbesondere haben wir in Vers 26 betrachtet, der gesagt, dass der Geist uns in unseren Schwächen stärkt und für uns mit unaussprachlichen Seufzern entritt. Es ist erstaunlich, aber der Geist spricht besonders mit unserem Geist. Er führt uns im Gebet. Selbst unsere unausgesprochenen Bitten erreichen Gott. Ebenso geschieht unsichtbar eine Veränderung unserer Stimmung. Wenn du mit Furcht und Zweifeln zu Gott kommst, kannst du mit Frieden und Gewissheit über Gottes Liebe zu ausgehen. Auch im Römerbrief sehen wir, wie unsere Seufzer der Schwachheit durch das Vertrauen auf Gott ersetzt werden. Vergleichen wir die Schwäche und Unsicherheit des Christen im Vers 26 mit den Aussagen von Paulus in Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und in den Versen 38 und 39, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Während des Gebets wird das Vorhandensein des Geistes Gottes am deutlichsten. Deshalb offenbaren sich die Manifestation des Heiligen Geistes, wenn wir beten. Hier sind einige Beispiele. In Lukas Kapitel 3 lesen wir, als das ganze Volk getauft wurde, betete Jesus und der Heilige Geist kam in körperlicher Gestalt wie ein Taube auf ihn herab. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Dem Herabkommen des Heiligen Geistes ging verstärktes Gebet der Apostel voraus. Im Wort flehen sehen wir eifriges und ermündliches Gebet. Sie verharrten alle einmütig im Gebet und flehen samt den Frauen und Martha und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Jesus fordert uns auf zu beten. Manchmal denken wir, dass Gebet unsere Sache ist, aber Gott ist aktiv an unseren Gedanken beteiligt. Im Evangelium Matthäus lesen wir: Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiterhin sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinstimmen und um irgendwas bitten, was sie auch erbitten, so wird es ihnen von meinem himmlischen Vater zuteil. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Unsere Einigung auf Erden, um für etwas zu beten, ist die Grundlage dafür, dass diese Entscheidung auch im Himmel akzeptiert wird. Wenn wir auf die apostolische Kirche schauen, sehen wir eine siegreiche Kirche. Für viele Generationen Christen ist diese Kirche ein Vorbild. War sie perfekt? Es ist zu verstehen, dass zu dieser Zeit noch keine Bücher des Neuen Testaments vorhanden waren und viele wichtige Entscheidungen noch nicht getroffen wurden. Vieles wird erst in den Briefen der Heiligen Apostel offenbar werden. Aber wir können mit Zuversicht sagen, dass der Heilige Geist in ihr deutlich zum Ausdruck kam, der auch in uns lebt. Amen.